Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe-Info vom Freitag, dem 9. Juni. Heute geht's bei uns um Doing Credibility. Wie erreichen Geflüchtete, dass ihnen die Asylbehörden Glauben schenken? Das untersucht ein aktuelles Forschungsprojekt der Uni Bern. Dann alles andere als eine Bieridee. Zapf, das Craft Beer Festival auf dem Warmbächli-Areal, stellt kleine Bierbrauereien aufs große Podest. Und zum Schluss nimmt die linke Wutbürgerin Fidelia Hessig in ihrem Radioblog die Berner Velo-Offensive unter die Lupe. Oder ja, vielleicht eher die Zeitlupe. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die britische Premierministerin Theresa May hat hoch gepokert und verloren. Bei den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien haben die konservativen Tories die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren. Gepunktet hat hingegen die Labour-Partei unter ihrem Chef Jeremy Corbyn. Sie liegt nun fast gleich auf mit den Tories. Entsprechend deutlich waren Corbyns Worte gestern Abend.
Politics has changed and politics isn't going back into the box where it was before. Because what's happened is people have said they've had quite enough of austerity politics. They've had quite enough of cuts in public expenditure, underfunding our health service, underfunding our schools and our education service, and not giving our young people the chance they deserve in our society. And I'm very, very proud of the campaign that my party has run. Our manifesto for the many, not the few. And I'm very proud of the results that are coming in all over the country tonight of people voting for hope for the future and turning their backs on austerity.
Die Leute haben genug von der Sparpolitik in der Bildung, in der Gesundheit und er sei froh, dass die Leute sich für die Hoffnung ausgesprochen haben, so Corbyn. Dann forderte er Theresa May zum Rücktritt auf. May hatte die Wahlen selber anberaumt. Sie wollte eine deutlichere Mehrheit, um ihre Brexit-Strategie breiter abzustützen. Dieser Schuss ist nun nach hinten losgegangen. Ob May nun zurücktritt oder nicht, wird in den nächsten Minuten klar. Für 11 Uhr Schweizer Zeit hat sie eine Rede angekündigt. Die Anhörung wurde mit großer Spannung erwartet und lief auf allen US-Kanälen inklusive Public Viewings. Die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Im Zentrum standen die Ermittlungen des FBI gegen den ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn und seine mutmaßlichen Kontakte zur russischen Botschaft in Washington. Es ging darum, ob Russland die US-Präsidentschaftswahlen beeinflusst hat und der neue US-Präsident Donald Trump die diesbezüglichen Ermittlungen unterbinden wollte. Vor dem Ausschuss sagte Ex-FBI-Chef Comey nun, eine direkte Anordnung habe es nicht gegeben. Er betonte allerdings, durch die Blume sei ihm genau dies ans Herz gelegt worden. Comey meinte gestern, zweifellos habe Russland in den US-Wahlkampf eingegriffen. Donald Trumps Anwalt wies die Vorwürfe zurück. US-Präsident selber äußerte sich nicht zu den Anschuldigungen. Der renommierte katarische Auslandssender Al Jazeera steht massiv unter Druck. Im Zuge der Katar-Krise haben Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate dessen Website gesperrt. Saudi-Arabien hat gar das Büro von Al Jazeera in Riad geschlossen und dem Sender die Lizenz entzogen. Der Sender wird beschuldigt, Propaganda von Terrorgruppen zu verbreiten. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen kritisiert die Strafen als international abgestimmte Kampagne unverhohlener politischer Zensur, wie sie schreibt. Auslöser der Hetzkampagne sind vermeintliche politisch nicht genehme Äußerungen der Regierung von Katar. Katars Regierung ihrerseits machte einen Hackerangriff geltend. Der US-Geheimdienst verortet eben diese Hacker in Russland. Gestern Abend sprach auch der Fernsehsender Al Jazeera selber von einem groß angelegten Hackerangriff. Die Schweizer FA-18 Kampfflugzeuge werden zumindest vorerst nicht mit Bomben aufgerüstet. Das hat der Nationalrat gestern beschlossen, nach einer heftigen Debatte rund ums neue Rüstungsprogramm der Schweizer Armee. In diesem Programm ist auch ein Kredit enthalten für die Planung zur Beschaffung von neuen Kampfjets. Sprich, bald wird das Parlament erneut über mit Bomben ausgerüstete Kampfjets diskutieren. Insgesamt hat der Nationalrat das vom Bundesrat beantragte Rüstungsprogramm bewilligt im Umfang von 900 Millionen Franken. Rund die Hälfte fließt in die Verlängerung der Nutzungsdauer der FA-18 Kampfjets. Bewilligt wurde auch die umstrittene Aufstockung der Munitionsvorräte für über 200 Millionen Franken. Und noch zum Wetter. Das Wochenende zeigt sich weiterhin von der sonnigen Seite bei am Samstag um 24, am Sonntag um 30 Grad. Auch die nächste Woche beginnt sonnig und warm trotz Wolkenfeldern bei um 27 Grad.
Rabe Info.
Rund jedes vierte Asylgesuch in der Schweiz wird positiv beantwortet, drei Viertel werden abgelehnt. Ob eine geflüchtete Person bleiben kann oder nicht, das entscheidet sich oft erst nach mehreren Jahren, nach einem langwierigen Verfahren, Abklärungen und Befragungen. Für einen positiven Entscheid müssen die Geflüchteten der Flüchtlingsdefinition entsprechen, also zum Beispiel müssen sie politisch verfolgt sein. Sie müssen aber auch glaubwürdig sein. Wie die Behörden diese Glaubwürdigkeit prüfen, das untersucht aktuell ein Forschungsprojekt am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern. Katrin Hiss sprach mit Doktorandin Laura Affolter über die ersten Forschungserkenntnisse.
Der Asylprozess in der Schweiz beginnt mit einem ersten Gespräch kurz nach der Ankunft der geflüchteten Person. Manchmal Monate oder sogar Jahre später kommt es dann zu einem zweiten Gespräch. Der Aufbau dieses zweiten Asylinterviews ist dabei meist gleich. Der Befrager erkundigt sich zuerst nach Familie, Beruf oder Ausbildung. Dies habe verschiedene Gründe, erklärt die Sozialanthropologin Laura Affolter.
Zum einen, weil es dann wichtig wird, um die letzte Frage der Wegweisung zu beantworten, ist es zumutbar, eine Person wegzuweisen oder nicht. Und ich glaube, zum anderen hat es aber auch die Rolle, dass man hier vergleichen kann, wie spricht die Person über solche Dinge und wie spricht sie dann über die Asylgründe oder was dazu geführt hat, dass sie ihr Heimatland verlassen hat.
Bei Ankunft in der Schweiz also eine Erstbefragung, dann ein langes Interview. Aufgrund der Antworten bei diesem zweiten Interview fällen die Behörden dann einen Asylentscheid. Die geflüchtete Person muss dabei ihre Geschichte glaubhaft darlegen können, um in der Schweiz Asyl zu erhalten.
Was sicher eine ganz, ganz starke Rolle spielt und deshalb auch diese zwei Interviews und die Fragetechnik, die angewendet wird, die spielen da eine sehr wichtige Rolle, sind Widersprüche. Ist etwas widerspruchsfrei oder ist es nicht? Also vor allem, wenn es es nicht ist, dass es dann zu einem Unglaubhaftigkeitsentscheid führt.
Viele Geflüchtete haben eine Reise voller Strapazen hinter sich. Seine Lebens- oder Fluchtgeschichte zu beweisen, ist also oft schwierig. Den meisten fehlen Dokumente und Zeugnisse, welche ihnen helfen könnten, ihre Geschichte zu belegen.
Überprüfen kann man das sehr, sehr schlecht und für die asylsuchenden Personen ist es wahnsinnig schwierig, das auch zu beweisen. Also der Beweis, der fehlt sehr häufig. Materielle Beweise, die fehlen und deshalb kommt diese Glaubhaftigkeitsprüfung, was ja auch relativ speziell ist, weil man hat einfach, ist es überwiegend wahrscheinlich, dass etwas so passiert ist oder eben nicht.
Nebst der Tatsache, dass vielen Geflüchteten handfeste Beweise fehlen, kann auch deren psychische Verfassung das Interview erschweren. Viele Menschen kommen traumatisiert in die Schweiz. Für sie ist es nicht leicht, über das Erlebte zu sprechen. Die Schweizer Behörden versuchen dieser Tatsache Rechnung zu tragen, erklärt die Sozialanthropologin Laura Affolter.
Also sie werden geschult, die Fachspezialistinnen, Fachspezialisten Asyl von Psychologinnen aus der Schweiz. Gibt es immer wieder Schulungen dazu. Ich habe das nie irgendwie zur Anwendung kommen sehen in meiner Forschung. Was mir häufig gesagt wurde, ist, auch traumatisierte Leute können über das, oder nicht unbedingt über das Kerngeschehen, was quasi ihren Asylgrund ausmacht, sprechen, aber sonst, und dass so irgendwie die Glaubhaftigkeit getestet wird. Weil das Testen geht ja häufig darüber auch, wie substanziert, also wie detailliert, kann eine asylsuchende Person ihre Geschichte erzählen.
Eine weitere Hürde im Asylprozess ist die Art, wie Menschen mit verschiedenen Hintergründen kommunizieren. Die Frage, wie mit kulturellen Differenzen umgegangen wird, spielt in der Forschung zu Glaubhaftigkeit im Asylprozess ebenfalls eine wichtige Rolle.
Das ist auch etwas, das wurde häufig erwähnt und man versucht, damit irgendwie umzugehen und sich eigenes solches kulturelles Wissen, sage ich jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, anzueignen. Aber das führt ja dann auch, also man muss irgendwie verstehen, dass man das immer so machen muss, man muss sich kulturelles Wissen aneignen, das man dann benutzen kann, um einen Ja- oder Nein-Entscheid zu treffen. Der kann nicht irgendwo dazwischen liegen. Also ist es normal, dass eine Person aus diesem und diesem Land sich so verhält, mit diesem und diesem Bildungsgrund sich so verhält. Und das sind dann auch irgendwo, würde ich sagen, ein bisschen stereotype Formen von Wissen, kulturellem Wissen oder Wissen über Personen, ja, mit diesem Bildungshintergrund, diesem Geschlecht, das man dann verwendet.
Nach dem zweiten Gespräch ist das Staatssekretariat für Migration, SEM, dafür zuständig, über den Asylantrag zu befinden. Ihm zur Verfügung stehen die Protokolle der beiden Interviews. Ebenso kann es auf sogenannte LänderanalystInnen zurückgreifen, um allgemeine Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, ob die medizinische Versorgung in einer bestimmten Region tatsächlich ungenügend ist. Am Ende ist es dann jedoch oft auch die Intuition, welche Entscheidungen beeinflusst.
Leute im SEM selbst haben mir häufig gesagt, dass in die Glaubhaftigkeitsbeurteilung, da spielt auch stark das Bauchgefühl mit rein. Ich glaube, das stimmt, nur muss man einen anderen Blick vielleicht darauf auch entwerfen oder einnehmen, dass dieses Bauchgefühl sich eben auch entwickelt in der Institution. Durch die Sozialisierung in der Institution entsteht ein bestimmtes Bauchgefühl oder man könnte dem auch Erfahrungswissen sagen. Und das ist nicht bei allen gleich innerhalb der Institution, aber vielleicht da ähnlicher als bei Leuten außerhalb der Institution.
Erfahrungswissen, Antworten aus dem Protokoll, Informationen von LänderspezialistInnen. Das alles sind Grundlagen, auf welchen das Staatssekretariat für Migration über Asylgesuche befindet. Vor Gericht heißt es in dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Bei einem Asylentscheid ermitteln die zuständigen Behörden aber lieber so lange weiter, bis der Zweifel aus dem Weg geräumt werden konnte. Positiv oder negativ?
Dieses in dubio pro, das ist, also was ich beobachtet habe, was sehr viele Leute mir in der Institution gesagt haben, das wird nicht gerne angewendet. Wenn Leute sagen, es ist etwas glaubhaft, dann möchten sie überzeugt sein, dann kommt auch wieder das Gefühl irgendwie, dass es glaubhaft ist und sonst möchten sie das eigentlich nicht tun. Und es gibt auch ein starker sozialer Druck, das habe ich beobachtet, dass man nicht in dubio pro Entscheide trifft, weil das so quasi das Bild vermittelt, man sei faul gewesen, man hätte nicht genügend tief gegraben, um dann die Argumente zu finden, um zeigen zu können, das ist nicht glaubhaft.
Laura Affolter ist Doktorandin am Institut für Sozialanthropologie an der Universität Bern und forscht zur Prüfung von Glaubwürdigkeit in Asylprozessen.
Rabe Info.
Mutig und ehrgeizig muss Mensch sein und einen guten Geschmack haben, wenn er oder sie sich im Bierbrauen versuchen will. Die sogenannte Craft-Beer-Szene erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Craft-Beer bedeutet so viel wie lokal und unabhängig hergestelltes Bier. Diesen Grundsatz nahmen sich auch die Bierproduzenten von Braukunst Bern zu Herzen. Morgen Samstag veranstalten sie auf der Warmbachli-Brache in Bern das erste Craft-Bier-Festival. Salim Staubli hat sie in ihrer Brauerei Braukunst Bern besucht.
Das Industriegebiet Weiermannshaus liegt am äußeren Rand Berns. Hier irgendwo befindet sich die Bierbrauerei Braukunst Bern. Lange brauche ich nicht zu suchen, denn durch die Fenster einer Industriehalle blitzen und blinken mir die silbernen Braubehälter bereits entgegen. Im Innern der Halle ist es deutlich kühler als draußen. Durch die großen, lichtdurchfluteten Räume schallen Maschinengeräusche und in der Luft schwebt ein angenehmer, malzhaltiger Duft. Ich werde bereits erwartet von Alex und Can, zwei der insgesamt drei jungen und sympathischen Bierbrauer.
Ja, wir sind jetzt seit Anfangsjahr eigentlich da drin, in den neuen Räumlichkeiten. Sind von ganz, ganz klein eigentlich jetzt so ein bisschen grösser geworden. Sind eigentlich jetzt fleissig dran produzieren und kommen wieder eigentlich nicht nach. Aber gefällt es da jetzt im Moment und es funktioniert so, wie es ist.
Die Jungs von Braukunst Bern arbeiten bereits vor der Firmengründung zusammen. Sie lernten sich kennen, als sie noch bei der Felsenau-Brauerei angestellt waren. Danach machten die drei ausgebildeten Lebensmitteltechnologen ihre ersten eigenständigen Brauversuche in einem kleinen Kellerkomplex. Der neue Standort im Industriegebiet ist äußerst professionell und modern ausgestattet. Die Finanzierung sei aber nicht immer einfach gewesen, meint Can.
Ja, selber. Ich bin zum Sparten gegangen. Aber ja, ganz verdümmert ausgehen.
Inzwischen klappt es mit den Finanzen. Schnell wird klar, die Jungs haben ihr Unternehmen voll im Griff. Wir gehen vom Eingangsbereich in den ersten Raum. Hier sticht sofort ein großer, kupferfarbener Kessel ins Auge. 200 Liter Kapazität, hergestellt von einem Maschinenbauer in Deutschland, erklärt Alex.
Hey, das ist echt so aus. So ein bisschen das Herzstück von jeder Brauerei. Da wird eigentlich die Würze gemacht, sozusagen. Da ist immer meistens zwei Kessel. Im einen du mischen, im anderen läutern. Vorher haben wir eins mit Gas beheizt, das ist jetzt mit Strom beheizt. Das ist ein recht grösserer Schritt als vorher. Wir können ja mehr produzieren mit dem. Wir holen hier etwa 200 Liter raus pro Durchgang. Gianni ist jetzt gerade am Brauen, man schmeckt es vielleicht schon ein bisschen.
Hier ist es etwa noch 100 Grad. Du musst dann anfangen abkühlen.
Hier ist dann auf einem unserer drei Gärtanks das Bier abgekühlt, also die Würze. Kommt dann die Hefe rein. Die Hefe fängt dann an zu arbeiten, tut den verfügbaren Zucker in CO2 und Alkohol umwandeln und gleichzeitig den Zuckergehalt senken, dass das Bier nicht mehr so süß ist. Und dann sind wir hier etwa eineinhalb Wochen am Gären. Gehen wir hier in unseren Lagerkeller. Da sind wir bei knapp 0 Grad am Lagern. Und je nach Sorte sind wir hier bei zwischen 5 und 6 Wochen am Lagern. Nachdem wird es dann abgefüllt. Und die Flasche. Und dann haben wir unser fertiges Bier.
Inzwischen konnten die Braukünstler mehrere Abnehmer für sich gewinnen. So beispielsweise das Café Fleury, die Bierzeria oder die Mattebrennerei. Doch die sogenannte Craft-Beer-Szene ist heimtückisch. Erst kürzlich sorgte die stadtbekannte Erzbischofkette für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass diese Konkurs gehen soll. Alex bleibt jedoch gelassen, was ihre Firma anbelangt.
Ja, also wir probieren es natürlich mit diesem Produkt abzuheben vor Konkurrenz, ganz klar. Also wir sind drei gelernte Fachleute. Wir haben jetzt dritt vor Jahren in Felsenau gearbeitet. Bier ist uns nicht neu, nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Machen. Was mit dem Erzbischof passiert ist, ist tragisch. Es wäre eine riesige Bereicherung eigentlich für die ganze schweizweite Craft-Beer-Szene gewesen. Wieso es nicht klappt, kann ich mir auch nicht erklären. Also, schwierig zu sagen.
Nun gehen die drei Jungs noch einen Schritt weiter. Morgen Samstag veranstalten sie erstmalig ein Craft-Beer-Festival auf der Warmbächli-Brache in Bern. Gemeinsam mit weiteren Kleinbrauereien.
Ziel ist eigentlich nicht gross, ein Festival im klassischen Sinn zu machen, sondern wie eine Plattform zu bieten für alle Kleinbrauereien, die sonst nie so eine Veranstaltung gehen könnten. Also wir haben Aussteller, die machen zum Teil 30 Liter im Monat und sie sind happy, wenn sie mal ihr Bier einem grossen Publikum präsentieren können, auch wenn sie nach 4-5 Stunden ausverkauft sind. Und mit der Warmbächli-Brache haben wir natürlich eine super Location, die ein bisschen urban-mässig überkommt. Die Highlights sind sicher die Aussteller, eher ein bisschen unbekannte, also ja, am Anfang auch nicht alle kennt. Und es ist eine sehr grosse Biervielfalt, wird es haben. Das schöne Gelände, hoffentlich super Wetter. Und es wird auch noch einen Bottleshop geben, wo man dann die probierten Bier noch kaufen kann auf dem Heimweg. Mal.
Alexander Chevalier ist Mitbegründer von Braukunst Bern und Organisator des Craft Beer Festivals Zapf. Es findet morgen Samstag ab 14 Uhr auf der Warmbachli-Brache statt. Weitere Infos gibt's im Netz unter zapf2017.ch. Bevor wir zum Radioblog und den vielen, vielen roten Ampeln in der Stadt Bern kommen, gibt's hier den Chlösu Friedli mit Lichtampeln.
In einer rechten Stadt hat es Lichtampeln. Eine rechte Ampel leuchtet, eine rechte Ampel hat drei Phasen. Eine rechte Strasse hat eine grüne Phase. Eine rechte Kreuzung hat 20 Ampeln. 20 Ampeln an drei Phasen macht 60 Lichtli. Eine rechte Stadt hat 100 Kreuzungen, macht 6'000 Lichtli. Die Schweiz hat etwa 20 grössere Städte, macht 120'000 Lichtli. Eine Lichtampel ist etwas Fröhliches. Sie wechselt alle Minuten ihre Phase. Rechnen. Hundertzwanzigtausend Lichtli. In der ganzen Schweiz so wechseln alle Minuten ihre Phasen. Wenn man das ausrechnet, in der ganzen Schweiz, also 120'000 Lichtli, die alle Minuten ihre Phasen wechseln, dann macht das pro Jahr 63 Milliarden und 172 Millionen Mal auf und ab. Also, 63 Milliarden und 172 Millionen Mal wird einem gesagt, ob man nicht darf oder nicht. 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 Ob man jetzt darf oder nicht, über die Strasse, über ein Säckle.
Rabe Info Radioblog.
Dürfen tun auch die Velofahrenden offensichtlich nicht immer. Um die vielen, vielen roten Ampeln in der rot-grünen Stadt Bern geht's heute im Radioblog unserer akustischen Kolumne der linken Wutbürgerin Fidelia Hassig.
Velo-Offensive. Pah! Ja, vielleicht für die hübsch gentrifizierten Breitschmenschen mit ihren Elektrovelos, die sie heimlich mit Atomstrom aufladen. Vom Breitsch oben sind wir ruckzuck am Bahnhof, heisst es. Und jetzt ist vor einer Woche bekannt worden, dass man gleich von Könitz auf einer sogenannten Velohauptroute in die Stadt darf brettern. Und ich stehe jeden Morgen an 11 Ampeln still. Und ich wohne dann nicht etwa im Wittikow oder hinter dem Westside. Von meiner Wohnung, einem wunderbar unterentwickelten Loriplatz bis in die Lorraine, stehe ich 11 Mal still. Jetzt bin ich gestern Nacht mal die Strecke gefahren, ohne Rücksicht auf den Verkehr. Also ja, das muss man ja auch zu Bern nicht. Nach den 12 sind eh alle im Pennen, nicht wahr? Weil ja eh jede Beiz zu ist. Ausser du musst beim Döner hängen. No offense, Döner, gell? Also fahre ich zack in 8 Minuten mit meinem Schrottköppel von daheim an den Randweg. In 8 Minuten. Und jetzt das Gleiche nochmal heute Morgen. Mehr als doppelt so lang. Ich stoppe an 11 Ampeln auf 8 Minuten. Velo-Offensive, EU klar. Tut doch mal das Zeug synchronisieren. Was stehe ich dreimal beim City West? Der Kino ist auch nicht der Weg gut. Und auch beim Bahnhofsplatz an jedem Ecke. Und der hat viele Ecken, der Bahnhofsplatz. Ich fordere die Umkehrung der Platzverhältnisse zugunsten der Velos. Und ich will die freie Fahrt von Insel zur Lorrainebrücke. Sonst nehme ich jetzt den Alben das Auto. Dann kann ich zwingend Musik hören und ihr Nase grübeln beim Fahren.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute und diese Woche. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder. Dann geht's um eines der undurchsichtigsten Geschäftsfelder der Welt, die Welt der Rohstoffkonzerne im Schweizer Steuerparadies. An dieser Sendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi, wünscht ein wunderbares Wochenende. Auf bald, bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.